Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Kleine Wunder in Haiti. Retter können weitere Überlebende bergen. Die Hilfe kommt aber nur langsam zu den Bedürftigen. Noch mehr Druck auf den Bundesrat. Jetzt signalisiert auch die CVP Unterstützung für eine PUC in Sachen UBS und Finma, wenn die Landesregierung nicht kooperiert. Zweite Schlappe für Hamid Karzai. Der afghanische Präsident scheitert im Parlament auch mit seinen neuen Regierungskandidaten. Das Wetter heute zäher Hochnebel mit Obergrenze um 1000 Meter, sonst noch sonnig. In der Nacht setzt dann Regen ein. Am Mikrofon sind Daniel Hofer und Angelique Welchli. Sie hat die Nachrichten.
4 Tage nach dem schweren Erdbeben in Haiti kommt die Hilfe auf dem Inselstaat langsam in Gang. Am Flughafen der Hauptstadt Port-au-Prince haben die USA die Koordination übernommen, damit die Hilfslieferungen aus aller Welt schneller verteilt werden können. Ein erstes Flugzeug mit Hilfsgütern aus der Schweiz wird im Laufe des Tages in der Region erwartet. Unterdessen suchen Rettungskräfte immer noch nach Überlebenden, manchmal mit Erfolg. So konnte ein 2-jähriges Mädchen nach 3 Tagen lebend aus den Trümmern gerettet werden. Die Forderung nach einer Sonderabgabe, die US-Präsident Obama an die Banken in den USA richtet, würde wohl auch die Schweizer Grossbanken UBS und Credit Suisse treffen. Danach könnte gemäss Schätzungen von Finanzanalysten für UBS und CS eine Abgabe von je ungefähr 500 Millionen Franken fällig werden. Die Abgabe soll dem amerikanischen Staat in 10 Jahren 90 Milliarden Dollar einbringen. Die bürgerlich-demokratische Partei BDP will das Armeebudget auf vorerst 4 Milliarden Franken aufstocken. An der Delegiertenversammlung im bernischen Schönbühl sagte BDP-Präsident Hans Grunder, die Armee müsse sich auf wahrscheinliche Bedrohungsszenarien ausrichten. Grunder kritisierte außerdem die politische Rechte, welche mit alten, kalten Kriegern das Thema Armee besetze und zusammen mit der Linken eine Blockadepolitik betreibe. Zuvor hatte Grunder die SVP kritisiert und ihr vorgeworfen, sie sei wirtschaftsfeindlich. An der Delegiertenversammlung der Grünen Partei Schweiz in Bern sagte Präsident Uli Leuenberger, die weltweite Krise sei enorm. Die Probleme zeigten sich beim Klima, im Finanz- und Wirtschaftssektor und im sozialen Bereich. Die Grünen seien in dieser Zeit aufgerufen, ihre historische Rolle wahrzunehmen. Auch seine Partei müsse aber noch konkrete Lösungen erarbeiten. In Afghanistan ist Präsident Hamid Karzai erneut gescheitert mit seinen Kandidaten für eine neue Regierung. Das afghanische Parlament hat die vorgeschlagenen Kandidaten mehrheitlich abgelehnt. 10 Bewerber fielen bei der Abstimmung durch, nur 7 wurden vom Parlament bestätigt. Schon vor knapp 3 Wochen waren Karzais Kandidaten mehrheitlich abgelehnt worden. Das weitgehende Scheitern auch im 2. Anlauf gilt als großer Rückschlag für Karzai. Und noch eine Meldung vom Sport. Das Skispringen im japanischen Sapporo hat der Schweizer Simon Ammann auf Rang 5 beendet. Gewonnen hat das Springen der Österreicher Thomas Morgenstern vor dem Deutschen Stefan Wank. 3. wurde Daiki Ito aus Japan. Im Gesamtweltcup führt Simon Ammann.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Violaine Victor aus Port-au-Prince hat eine Tochter und ihr Haus verloren. Für die Nacht draußen bleibt ihr noch eine Plastikplane. Die UBS und die Auslieferung von Kundendaten an die USA. Es sieht immer mehr nach einer PUC aus. Dann der Abfahrtsklassiker Lauberhorn. Kurz vor dem Start schalten wir nach Wengen zu unseren Reportern. Gleich.
Das Wetter heute liegt sehr Hochnebel mit einer Obergrenze um 1000 Meter. Sonst ist es zunächst noch sonnig, später kommen immer mehr Wolken auf. In der Nacht gibt es Regen. Morgen ist es meist stark bewölkt und es regnet. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1000 Metern. Die Temperatur im Norden 5, im Süden bis 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Im Berner Oberland ist auf der A6 Richtung Spiez zwischen Thun Süd und der Verzweigung Lattigen der rechte Fahrstreifen wegen eines Pannenfahrzeugs blockiert.
Info 3 Mittag.
Immer mehr Länder melden, dass sie nun eigene Hilfstrupps ins Katastrophengebiet von Haiti entsenden. Angesichts der enormen Verwüstung der Hauptstadt Port-au-Prince sind die Rettungseinsätze aber sehr schwierig. Es könnte darum noch Tage dauern, bis die Hilfe für die notleidende Bevölkerung spürbar wird. Martin Dora fasst die Ereignisse zusammen.
Haitis Regierung hat die operationelle Führung des Hauptstadtflughafens den USA überlassen, um die Abwicklung der Flüge mit Hilfsgütern zu beschleunigen. Entlastung bringt derzeit offenbar auch der Seeweg noch nicht. Der Hafen von Port-au-Prince ist wegen großer Schäden geschlossen. Darum stauen sich die Hilfslieferungen und die bedrängte Bevölkerung wartet weiter verzweifelt auf Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente. Diese Verzögerungen gefährden mittlerweile auch die wenigen Einsätze der Hilfsequipen, die in der Stadt möglich sind. Verzweifelte Überlebende des Erdbebens überrennen die Retter fast, wenn diese eintreffen. Und marodierende Banden ergattern mit Macheten bewaffnet, was an Essbarem zu finden ist. Plünderungen häufen sich. Die Not und die wachsende Gewalt treiben darum Tausende aus der Stadt. Überfüllte Lastwagen transportieren Bewohner der armen Viertel ins Landesinnere, meist zu völlig überrissenen Preisen, was die Lage dieser Menschen noch härter macht. Auf dem Land mögen sie vorläufig unterkommen und etwas Ruhe finden. Die Versorgungslage ist dort aber kaum besser.
Martin Dora hat die Ereignisse in Haiti zusammengefasst. Die internationale Unterstützung kommt also nur langsam zu denen, die sie dringend benötigen. Violaine Victor ist eine der vielen, die in der Hauptstadt Port-au-Prince bisher vergeblich auf Hilfe warten. RD-Korrespondent Michael Castricius hat sie getroffen.
Der weitläufige, sonst so ruhige Platz vor der Kirche Saint-Pierre ist am Abend berstend voll. Einige tausend Menschen haben jeden Quadratzentimeter belegt, einige mit Decken, andere hocken auf dem nackten Boden. Sie bereiten sich hier auf die vierte Nacht unter freiem Himmel vor. Kinder spielen in dem Gewühl, ein paar Frauen kochen auf Holzkohlefeuern Reis. Nur auf dem Müllhaufen neben dem Musikpavillon hat sich noch niemand niedergelassen. Yolaine Victor hat mit einer Plastikplane ihren Schlafplatz abgesteckt. Seit Dienstag lebe sie hier, seit dem Beben, sagt die 45-jährige ausgemergelte Frau. Nein, geholfen habe noch niemand. Wir helfen uns gegenseitig. Dann wird ihre Stimme leiser. Sie habe ihr 22-jähriges Kind verloren, Fabiola Thea, und eine Cousine, sagt sie mit versteinertem Gesicht, in das die Armut eingemeißelt ist. Von weiter entfernt wohnenden Verwandten hat sie keine Nachricht und kein Haus mehr. Die Hauptstraße, die von diesem Nachtlagerplatz Saint-Pierre ins Stadtzentrum führt, ist von Trümmern befreit, wird aber von ungezählten Betonhaufen gesäumt, die einmal mehrstöckige Gebäude waren. Hier liegen nur noch tonnenschwere Betondecken übereinander. Nur an wenige machen sich Menschen mit bloßen Händen oder bestenfalls einem Hammer zu Werke. Ohne schweres Gerät ist es hoffnungslos, Leichen oder gar Überlebende zu bergen. Der 34-jährige Allemand Belland kommt aus Carrefour, dem armen Viertel, in dem das Beben sein Epizentrum hatte. Dort sei noch keine Hilfe angekommen. Es gibt kein Wasser, es gibt nichts zu essen. Babys schreien vor Hunger, schwangere Frauen kurz vor der Niederkunft liegen auf nackter Erde in ihren Wehen. Die wenigen Krankenstationen sind völlig überlastet, deshalb sieht man viele Verletzte auf den Straßen, mit offenen Wunden, mit Knochenbrüchen, ein Haufen Schwierigkeiten. Zehntausende Überlebende sind zu Fuß auf den Straßen unterwegs. Nur wenige haben einen Mundschutz ergattert, viele andere haben sich etwas Weißes unter die Nase geschmiert. Das ist Zahnpasta, erklärt Gabo im Vorbeigehen. Das dämpfe den Gestank und schütze vor Mikroben. Denn in der Hitze liegen unter den Betontrümmern nach wie vor ungezählte Tote.
Die Reportage von Michael Castricius aus Port-au-Prince. Die Glückskette sammelt weiter Geld. Das Postkonto 10-15.000-6 Vermerk Haiti.
Info 3 Mittag.
Das Bundesverwaltungsgericht sagte es vor einer Woche klipp und klar. Die Herausgabe von UBS-Kundendaten durch die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, an die USA war illegal. Seither gibt es heftige Diskussionen. Braucht es für die politische Aufarbeitung im Fall UBS eine parlamentarische Untersuchungskommission? Oder reichen die Abklärungen, die derzeit von den Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte gemacht werden? Klar ist heute, wenn der Bundesrat nicht mit den parlamentarischen Geschäftsprüfern kooperiert, wird eine PUC kaum mehr abzuwenden sein. Inlandredaktor Peter Maurer.
Noch gibt es sie gar nicht, aber die politisch lautstark geforderte parlamentarische Untersuchungskommission in Sachen UBS zeigte letzte Woche erstmals Wirkung. Bundespräsidentin Doris Leuthard signalisierte Einlenken.
Wir können Einsicht bieten in diese Dokumente.
Einsicht also auch in Dokumente, die der Bundesrat bislang unter Verschluss gehalten hat und auch jener GPK-Arbeitsgruppe nicht zeigen wollte, die seit Monaten den Fall UBS-Finanzkrise durchleuchtet. Einsicht, das tönt zwar gut, sagte Maria Roth-Bernasconi, Präsidentin der nationalrätlichen GPK in der heutigen Samstagsrundschau von Radio DRS, aber
das entspricht doch noch nicht ganz unserer Forderung und wir haben am nächsten Montag nochmal eine Sitzung und es ist noch nicht gesagt, dass wir am Montag in die Dokumente hineinschauen. Wir müssen zuerst verhandeln, wie die Art das ist, oder? Weil wir müssen seriös arbeiten. Das ist nicht nur ein H4-Blatt, das sind mehrere Dokumente.
Deshalb die unmissverständliche Forderung.
Der Bundesrat muss uns ein solches Dokument herausgeben. Wir nehmen eine Massnahme vor, damit Vertraulichkeit garantiert ist.
Was aber, wenn der Bundesrat nicht kuscht? Dazu GPK-Chefin und SP-Frau Roth-Bernasconi.
Das Problem ist natürlich, dass wir keine Zwangsmassnahmen haben. Was können wir machen, wenn der Bundesrat trötzelt, Druck machen und sagen, ja, sonst gibt es halt einen Puck.
Eine Puck, wie sie von der Mehrheit der SP, der SVP und der Grünen bereits gefordert wird. Eine Puck ist das schärfste Instrument der parlamentarischen Aufsicht. Die FDP, die Partei von Finanzminister Hans-Rudolf Merz, will derzeit nichts von einer Puck wissen. Die CVP aber, die in dieser Frage bislang gespalten war, spricht heute nach einer Fraktionsrücktritt Klartext und fordert eine rasche und umfassende Abklärung in Sachen UBS. CVP-Sprecherin Mariam Binder.
Vor allem verlangen wir die volle Zusammenarbeit des Bundesrates und den Zugang zu den einschlägigen Akten, verlangen einen Zwischenbericht der GPK bis zur Märzsession 2010 und sollten die von der GPK gestellten Fragen nicht beantwortet werden, vor allem keinen vollen Zugang zu den Akten gewährt werden, verlangen wir die Einsetzung einer PUC.
Das heißt, wenn der Bundesrat auf die Forderungen der GPK-Arbeitsgruppe nicht vollumfänglich eintritt, ist die Einsetzung einer PUC bereits so gut wie beschlossen.
Info 3 Mittag.
Diese Piepstöne, wenn Patrick Küng sie um 12:30 hört, dann hat die 80. Lauberhornabfahrt begonnen. Küng wird sich aus dem Starthaus wuchten und in die Tiefe stechen als erster von 55 Abfahren und Wengen anpeilen. Dort unten am Ziel, 1000 Meter tiefer, stehen auch unsere Reporter. Frage an Bernhard Scher im Zielraum. In gut 15 Minuten geht es los. Ist alles bereit für die Lauberhornabfahrt?
Und wie ist alles bereit? Ein strahlend blauer Himmel und eine bestens präparierte Piste. Und alle sind natürlich gespannt, wer gewinnt die längste Abfahrt der Welt hier am Lauberhorn. Drei Schweizer Hoffnungen gibt es, sie zählen zu den Mitfavoriten. Allen voran natürlich der zweimalige zweite Didier Güsch, er startet mit der Nummer 21. Dann der junge Bündner, 23-jährige Carlo Janka, der Riesenslalom-Weltmeister und Bronzemedaillengewinner in der Abfahrt. Janka hat die Nummer 18 und dann last but not least mit der Nummer 19 Didier Defago, immerhin Titelverteidiger, der letztjährige großartige Sieger, der im Training zweimal solide gefahren ist. Und wegen diesen Schweizern gibt es natürlich bereits viele, viele Zuschauer im Zielraum, Beat Sprecher.
Der Zuschauerraum hier im Zielraum ist wirklich gut gefüllt, obwohl er dieses Jahr wieder vergrößert wurde und somit mehr Zuschauer Platz finden auf dieser steilen Stehrampe hier hinter dem Ziel. Und diese größere Fläche ist bereits jetzt wieder gut gefüllt. Viele erwartungsfrohe Zuschauer stehen hier und erwarten die Fahrer. Es gab ja heute Morgen schon längere Wartezeiten im Tal unten in Lauterbrunnen. Bereits am Morgen um 8 Uhr musste man 2 Stunden warten, bis man auf den Zug konnte, um hier nach Wengen zu gelangen. Also der Zuschauerzuspruch in diesem Jahr ist wieder gewaltig und die Organisatoren rechnen sogar oder erhoffen sich einen neuen Zuschauerrekord mit 30.000 Besuchern.
Und wer sind die größten Konkurrenten der Schweizer? Allen voran natürlich der zweifache Sieger hier in Wengen, Bodi Miller. Er hat gestern geglänzt mit dem Sieg in der Superkombination. Heiß auf einen Spitzenplatz sind aber auch die Italiener Peter Phil und Werner Hehl. Beide haben im Training immer wieder überzeugt. Es könnte aber auch ein Außenseiter sein, beispielsweise Manuel Osborn Paradi, der stolze Sieger in Val Gardena, oder der Schleicher, der gute Gleiter Hans Olsson. André Jermann hat im Training aus Slowenien auch überzeugt. Und natürlich dann die drei Österreicher, Michael Walkhofer, Klaus Gröll und Mario Scheiber.
Informationen von Bernhard Schär und Beat Sprecher direkt aus Wengen. Los geht's, wie gesagt, um 12:30 auf. DRS3 berichten unsere Reporter laufend über das Rennen. Übrigens findet heute auch ein Weltcup-Riesenslalom der Frauen statt. In Maribor führt nach dem ersten Lauf die Österreicherin Katrin Zettel. Fabian Sutter als beste Schweizerin fuhr auf Platz 17. Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus. Unsere Adresse im Netz info3.drs.ch. Heute verantwortlich und am Mikrofon Daniel Hofer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.